Halleluja! Oh, unser Herr ist so gut. Hochdeutsch, gell? So.
Ja, ja.
Gut. Halleluja. Genau. Ja, das ist schon 31 Jahre her, wo ich meinen Jesus kennenlernen durfte. Das war am 27. Mai 1990. Halleluja. Der Tag in meinem Leben, der alles verändert hat. Da gibt es ein BC, oder? Before Christ, bevor Christus in meinem Leben und AD, jetzt sind wir mit Christus unterwegs. Halleluja. Genau. Und da war der Trachten, Schweizer Trachten, und ich habe jetzt ein indonesisches Partycamp an, um ein bisschen einen internationalen Flair hier reinzubringen. Ja, wunderbar. Die Heli-Mission. Ich denke, die einen oder anderen kennen die Heli-Mission schon, und die, die es nicht kennen, will ich zwei, drei Worte darüber verlieren. Wir feiern ja dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum. Mein Vater ist an allem schuld. Das kann ich jetzt sagen, er ist heute Morgen nicht hier. Nee, das ist ein Witz natürlich. Er ist 94 Jahre alt, es geht ihm immer noch gut. Er predigt auch immer noch und der Herr gebraucht ihn auch immer noch. So in den 60er Jahren hat er evangelisiert in der Schweiz, im süddeutschen Raum. Er ist ein Evangelist von Kopf bis zur Sohle. Er möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt Jesus kennenlernt und begeistert ist über dem, was Gott für uns durch Jesus vorbereitet hat und uns geschenkt hat. Und so hat er Afrika-Missionare und Pastoren unterstützt und ist dann auch mal nach Afrika gegangen und hat dann gesehen, dass es riesige Gebiete gibt, wo Jesus noch nie verkündigt wurde. Und das hat ihn beschäftigt. Und so ging er dann zu Fuß in Expeditionen in den Urwald, um Evangelium zu predigen. Und da sah er viel Not und wollte auch helfen mit medizinischer Hilfe und allem. Aber zu Fuß kann man halt doch sehr wenig mitnehmen. Und dann war der Vietnamkrieg mit. Und da hat man gehört, dass Helikopter so nützlich sind in diesen unwegsamen Gebieten. Und da dachte er, ja, wenn man im Urwald marschiert und von Helikoptern hört, da kann man nur träumen. Ja, ein Heli, das wäre es natürlich. Und so kam eigentlich die Vision in sein Herz, Helikopter einzusetzen, um Missionsarbeit voranzutreiben, um medizinische Hilfe leisten zu können, um den Ärmsten helfen zu können. Und so hat er dann mit 43 Jahren gelernt fliegen. Er hatte Angst zu fliegen. Er musste immer beten, bevor er Flugstunde hatte, um die Flugangst zu überwinden. Und er hat oft gesagt, Gott beruft nicht den Spezialisten. Denn oft weiß der Spezialist es besser als Gott. Ja? Denken wir an Petrus, die ganze Nacht gefischt, kommen am Morgen zurück, total frustriert. Kein Schwanz hat angebissen, nichts gefangen. Und dann steht Jesus da und sagt, so, wie geht's? Ah, nichts gefangen. Ah, du musst mal, Petrus, du musst mal das Netz auf der rechten Seite auswerfen. Er hat sogar gesagt, die Netze auf der rechten Seite auswerfen. Und er ist hingegangen, so quasi ein Netz auszuwerfen, um diesem Schreiner, Zimmermann zu zeigen, wer der Fachmann ist. Oder? Heute Nacht gibt's nichts. Und schmeißt das Netz in den See Genezareth. Und die Fische haben sich um einen Platz im Netz gekämpft. Und haben das Netz gefüllt. Und dann hat Petrus erkannt, ich bin ein sündiger Mensch. Gott ruft jeden von uns und kann jeden von uns gebrauchen, nicht nur die Spezialisten. Halleluja. Und so hat er meinen Vater gebraucht. Er hat dann einen Heli gekauft mit einer Hypothek aufs Haus und Darlehen. Und alle haben gesagt, der spinnt. Auch in der Schweiz, viele Pastoren haben gesagt, ja, der Tanner, jetzt ist er ein Überflieger, der kommt schon wieder runter auf den Boden der Realität. Ja. Halleluja, Gott hatte einen Plan. Und er hat, mein Vater sagt oft, er hat keinen Dümmeren gefunden als ihn, um das umzusetzen. Ja, die Geschichte der Heli-Mission, die hat meine Mutter so aufgeschrieben im Buch «Mehr als ein Abenteuer». Das gibt es schon in sechster Auflage jetzt. Wer kennt das? Bestimmt schon einige, genau. Also es ist jetzt neu aufgelegt mit Bildern und so weiter am Büchertisch. Und die, die nicht so gern lesen und lieber hören, es gibt es auch als Hörbuch. Da hat ein Profi uns das vorgelesen und aufgenommen, CDs, die kann man am Auto reinschieben, wenn man noch einen CD-Player hat. Heute haben leider nicht mehr alle Autos einen CD-Player. Aber dann kann man es, wenn man in die Ferien fährt, hören oder beim Bügeln zu Hause oder kochen oder was auch immer. Sehr spannend. Eine Warnung dazu, wenn man am Abend zu lesen beginnt, kann es sein, dass man eine schlaflose Nacht hat, weil man nicht mehr aufhören kann zu lesen. Also nur so als Hinweis. Meine Mutter hat auch ein Büchlein geschrieben, die Speerträgerin. Das ist so, hat sie ihr Herz geöffnet, wie sie auch Kämpfe gehabt hat, um ihren Platz zu finden an der Seite eines Mannes, der viel bewegt hat, der viel unterwegs war. Sie musste die 5 Kinder zu Hause großziehen und so, bis sie da auch ihren Platz gefunden hat. Eine Ermutigung für, denke ich, für alle Frauen. Und mein Vater hat ein Büchlein geschrieben, dem Tod entronnen immer wieder, so seine lebensgefährlichsten Situationen in Kurzgeschichteform, so 2-3 Seiten und dann ist die Spannung weg. Das habe ich so unseren Kindern, als sie 8, 10 und 12 ungefähr waren, als Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Und sie waren sehr beeindruckt, dass ihr Großvater da alles in der Luft und am Boden in der Schweiz und Afrika alles erlebt hat. Genau. Es gibt auch so Armbänder für solche, die jung sind oder jung bleiben wollen. So als Erinnerung oder Schlüsselanhänger. Schaut einfach vorbei am Büchertisch. Und die Heli-Mission, was wir unbedingt brauchen, sind Beter. Leute, die einstehen im Gebet, sich hinter uns stellen, damit die Türen aufgehen, die Herzen offen sind, Behördengunst wir haben, um Bewilligungen zu bekommen, für mit den Helis da zu wirken. Und darum schreiben wir 4-mal im Jahr einen Rundbrief, der ist da auch drin in dem Informationspaket auf den Stühlen. Und ihr, wenn ihr den bekommen möchtet, könnt ihr die Karte ausfüllen mit der Adresse am Büchertisch abgeben, schicken wir euch gerne zu. Natürlich kann man dieser Tage das auch digital haben, aber nur zu sagen, digital sind wir ein bisschen vorsichtig, was wir schreiben, weil wir auch in muslimischen Ländern wie Indonesien unterwegs sind. Also in der Printed Version, also in der Drucksache, sind wir viel freier, weil das kann man nicht googeln, oder? Nur so als Hinweis. Genau. Wir sind in Indonesien, haben wir 2 Basen. Gut, das hören wir noch im Film, da muss ich gar nicht viel sagen. Jetzt denke ich, schauen wir uns den Film an. Da ist viel Info drin. Da seht ihr unser Herz. Die erste Priorität für uns ist, das Evangelium allen Völkern, Stämmen und Sprachen zu verkündigen. Denn Jesus hat gesagt in Matthäus 24, 14, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden zum Zeugnis aller Völker. Und dann wird das Ende kommen. Und diese Schau sehen wir auch bestätigt in Offenbarung 5, 9 und 7, 9, wo wir darüber lesen, wie eine riesige Menschenmenge vor dem Thron des Lammes steht und das Lamm anbetet, angetan in weißen Kleidern, gewaschen im Blute Jesu, gerecht gemacht durch Jesus Christus, Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Wie können sie dort sein, wenn sie nie von Jesus gehört haben? Das ist, was uns motiviert. Alle müssen es einmal hören. Es ist wie ein Menschenrecht, dass Menschen von der Gnade Gottes hören, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist. Das ist ein Menschenrecht. Und das wollen wir hinaustragen, eben mit den Helis, bis ans Ende der Welt. Geht hin oder eben fliegt hin bis ans Ende der Welt und verkündigt das Evangelium aller Schöpfung. Halleluja. So, und jetzt wollen wir einen Film schauen. Im Film heißt es eben, dass wir schon Ende 2020 Indien eine Basis haben. Das hat sich Corona-bedingt jetzt doch verzögert und wir sind immer noch dran, aber es ist sehr schwierig. Indien und Nepal werden ganz gewaltig jetzt heimgesucht von diesem Coronavirus. Es sind wirklich Tausende, die sterben täglich und auch in Nepal habe ich gehört, dass 80 Pastoren gestorben sind und es ist also schlimm. Ja, und jetzt habe ich auch gerade gehört, in Nepal haben sie riesen Monsunregen, Überschwemmungen, da sind ganz halbe Dörfer weggeschwemmt worden, also ganz schlimm. Wir leben in einem sehr gesegneten, tollen Ort, wirklich, in der Schweiz. Wir können also, wenn wir jammern, und ich jammere manchmal auch, also ich lebe auch hier und nerv mich über Masken und weiß nicht was alles, aber wir jammern auf einem hohen Niveau eigentlich. Genau, heute Morgen Lebe in Gottes Dimension. Das ist so meine Überschrift zur heutigen Predigt. Lebe in Gottes Dimension. Sedera haben wir gesehen und Dr. Lee. Sedera hat alles hinter sich gelassen. Er war Bäckkonditor ursprünglich und hat zu Beginn seines Dienstes hat er mit dem Brötlibacken seinen Dienst unterstützt und so Geld verdient. Und heute hat er ein Zentrum, wo er junge Leute ausbildet. Etwa 200 junge Leute sind da, die er ausbildet und immer wieder in den Busch mit ihnen geht und sie aussendet, wie wir ein bisschen gehört haben. Er hat alles investiert in diesen Dienst. Dr. Lee, den wir gesehen haben von Südkorea, der könnte in Südkorea ein super Chirurg sein und viel Geld verdienen und ein schönes Leben haben, aber er hat alles investiert und lebt seit 14 Jahren in Madagaskar, um dort den Ärmsten der Armen zu helfen und Gottes Liebe so zu zeigen. Ernst und Hedy Tanner, meine Eltern, sie haben auch alles investiert in die Helimission. Als ich jung war, wir hatten Fahrräder geschenkt bekommen und die hatten 80. Und mein erster Ski, der hatte nicht mal Eisenkanten, der war Holzski, vielleicht kennt ihr die noch, oder? Mit dem Riemen hinten durch, vorne so ein Klappverschluss runter. Die Skier hattest du an, bis du sie wieder ausgezogen hast. Verstehst du? Da war keine Sicherheitsbindung und nichts. Und wir haben mit Kerzenwachs die Skier gewachst und so weiter. Einfach, das war damals, sie haben alles investiert in den Dienst der Helimission. Das bringt mich zu dieser All-in-Mentalität. Kennt ihr das? Casino, ich war noch nie, aber so vom Filmen, oder? Wenn man ganzen alle Chips auf eine Karte setzt, auf eine Nummer. Und so ist es, wenn wir ergriffen werden von dem, was Gott für dich und mich hat. Darum geht es mir heute Morgen. Ich wünsche mir von Herzen, dass jeder von uns unser Alles rein investiert ins Reich Gottes, weil das lohnt sich zu leben für. Weil das hat Ewigkeitsfrucht. Darum geht es mir heute Morgen. Und es kostet was. Oder es soll nicht einfach aus dem Überschuss sein. So früher hat man so gesagt, oder Teebeutelchen, die kann man ja zweimal gebrauchen, die sind ja so gut, oder? Also, und dann kann man sie immer noch an die Wäscheleine hängen und trocknen und in die Mission schicken. Und diese Mentalität ist zum Glück ein bisschen revidiert und dass man heute auch was Gutes in die Mission, ich glaube sogar das Beste in die Mission investieren kann. Mission hier, in Brieg, im Wallis, aber bis ans Ende der Welt. Denn wir sind ja alle dazu gerufen, die Liebe Gottes weiter zu verkündigen. Unseren Nachbarn überall und eben bis ans Ende der Welt. Und das kostet manchmal etwas. So eine Investition kostet mich etwas. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, vielleicht auch nicht. In 2018, also vor 3 Jahren, John Chow war ein junger Mann, 27-jährig, der ist zu den Sentinel-Inseln gegangen, die gehören zu Indien. Da lebt ein Volk auf Inseln, total abgeschnitten. Die lassen keinen von außen herein. Jeder wird mit Pfeil und Bogen erledigt. Und Indien hat diese Insel geschützt, also man darf nicht mal hingehen, so quasi verboten. Und dieser John Chow hat aufs Herz bekommen, schon mit 18, also hat sich 9 Jahre darauf vorbereitet, um das Evangelium diesen Sentinel-Menschen zu bringen. Und er hat sich Fischer bezahlt, dass sie ihn in die Nähe bringen, ist mit einem Ruderboot hingegangen und die haben mit Pfeil und Bogen auf ihn geschossen, haben ihn verletzt, hat die Pfeile rausgerissen, ist wieder zurück zu den Fischern und am nächsten Tag ist er wieder hingegangen, weil er eine Vision auf seinem Herzen hat, diesen Menschen. Jemand muss ja zu ihnen gehen mit dem Evangelium. Wie können sie sonst gerettet werden? Das hat ihn angetrieben. Und er ist hingegangen und sie haben ihn erschossen und war tot. Und die Medien haben dann gesagt, ja, wieder diese Missionare, die sind doch unmöglich, oder? Ist verboten, dorthin zu gehen, gehen doch hin. Man sollte diese Missionsorganisationen alle verbieten und das sind alle Mörder und so. Und ich habe mich gefreut, dass, ich glaube, John Piper hat darüber geschrieben und hat erzählt von John, William und James Harris, die sind im November 1839, also schon vor vielen Jahren, waren die als Missionare zu diesen Hybriden, die sind auch in Pazifikinseln gegangen und wollten auch Evangelium bringen. Und sie wurden umgebracht und aufgegessen. Das waren Kannibalen. Und man kann denken, es ist für nichts, oder? Was bringt das? 20 Jahre später kam dieselbe Vision aufs Herz von John Patton, um dorthin zu gehen, diese Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und er ist dort angekommen auf dieser Insel Hybriden. Und die Menschen haben, sobald sie gemerkt haben, wer er ist, dass er ein Missionar ist, sie haben ihn um Vergebung gebeten, dass sie seine Vorgänger umgebracht haben. Gott hat gewirkt durch dieses Opfer. Die haben gemerkt, da ist Liebe, oder? Die haben sich nicht gewehrt. Das hat eine, das war eine Frucht, ein Same, der gelegt wurde, der 20 Jahre später Frucht brachte. Und heute ist Vanuatu, heißt diese Inselgruppe heute. Das ist eine christliche Nation. Wahrscheinlich fast christlicher als wir. Eine christliche Nation geworden. Aber es hat Opfer gebraucht. Sogar Menschenopfer. Man sagt ja, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Ja, das kann man darüber reden oder philosophieren, solange es die anderen sind. Aber wenn es plötzlich nahe zu mir kommt, bin ich dann bereit? Wenn Gott mich ruft, bin ich bereit? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, lesen wir in 1. Timotheus 2,4. Das möchte Gott. Der Teufel, der will das Gegenteil. Der will das mit allen Mitteln verhindern. Der Dieb oder der Teufel, der kommt nur zu stehlen, töten und zu zerstören. Jesus aber sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das ist das Gegensätzliche in Johannes 10, 10. Vor 2 Monaten ist unsere Tochter als Beifahrerin in einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie ist nicht auf dem Missionsfeld jetzt ums Leben gekommen. Aber ich sehe auch, es ist ein Opfer im Kampf, um unerreichte Völker zu erreichen. Der Teufel will uns entmutigen. Er will unsere Freude am Dienst nehmen. Er möchte uns zum Aufgeben bringen. Das ist seine Absicht. Er möchte verhindern, dass wir weitermachen. Und das ist ein Kampf. Und der Kampf geht um Leben und Tod, manchmal eben bis zu Leben und Tod hier auf Erden. Aber schlussendlich geht es um einen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt, wo es auch um Leben und Tod geht, nämlich sogar um ewiges Leben oder ewigen Tod. Ewig getrennt sein von Gott oder ewig mit ihm Gemeinschaft zu haben. Es ist ein Kampf, dran zu bleiben. Voll Geistes zu bleiben. Nicht nur einmal auch Gottes Gegenwart spüren. Immer wieder neu, mich ausstrecken. Herr, erfülle mich, dass ich aus dieser Vollmacht hingehen kann und dienen kann und Menschen lieben kann und vergeben kann. Feurig zu bleiben, auf Kurs zu bleiben, zielorientiert zu bleiben. Das ist ein Kampf. Unser Fleisch will das nicht. Und gerade bei uns, das erinnert mich so an Offenbarung 3, 17, wo es steht, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts. Geht uns doch so gut. So oft, wenn man Geburtstag hat, wird noch gefragt, hey, was kann, wünsche ich dir was? Ja, ich habe eigentlich alles. Ja? Und man schenkt irgendeinen Blumenstrauß oder sonst irgendeinen Staubfänger oder weiß nicht was. Einfach, oder? Wir haben doch fast alles. Und was steht da weiter? Und du weißt nicht, dass du arm bist, blind und bloß, in Gottes Augen, geistlich. Das ist unsere Herausforderung. Und Menschen, die verfolgt sind, im Iran und Jemen und so, die beten für uns, dass wir nicht lau werden und nicht vom Weg abkommen, weil es uns so gut geht, weil wir ohne Gott leben können. Wir sind nicht angewiesen auf Gott, meinen wir mindestens. Das ist unsere Unser Kampffeld ist hier bei uns, unser Wohlstand. Ich lebe auch hier in der Schweiz. Und geht uns gut. Und dass wir das Feuer nicht verlieren, den Geist Gottes nicht betrüben und dass wir dranbleiben, das zu erreichen, was Gott mit jedem von uns machen will. Denn er hat einen Plan für jeden von uns. Der Paulus schreibt da mit dem Bild der Rennbahn. Wir sollen die Rennbahn durchlaufen, um den unvergänglichen Siegeskranz zu erlangen. Wie die Marathonläufer. Nicht aufgeben, sich zu enthalten von Dingen, die mich hindern, damit ich meinen unvergänglichen Siegeskranz erreichen werde, abholen werde, Halleluja, erhalten werde. Der Paulus ermahnt die Epheser, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. So viel sehen wir, wie in unseren Tagen Dinge sich verändern zum Bösen hin. Wir sollen weise sein. Weise. Im Psalm 90, 12 lesen wir, lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder der Luther hat das so übersetzt, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Unsere Tage sind kurz hier auf Erden. Im Verhältnis zur Ewigkeit ist es ein Klacks. Und dass wir uns dessen bewusst werden, damit wir weise werden und erkennen, was ich mit meinen Tagen und Wochen und Jahren, die ich hier auf Erden habe, was mache ich damit? Was mache ich mit dem, was Gott mir geschenkt hat? Es gibt ein altes Lied, vielleicht kennt ihr das. Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Das zeigt so, worum es geht. Was kann der Herr mit meinem Leben machen? Gott möchte, dass wir Frucht bringen, Frucht, die bleibt. Lesen wir im Johannes 15, 15. Und jetzt möchte ich noch ein paar Verse aus 1. Korinther 3 lesen, 10 bis 15. Da schreibt der Paulus, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baue. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also, in erster Linie geht es darum, dass ich den richtigen Grund lege. Dass, wenn ich was baue, dass es auf einem Grundfundament steht, das hält, das Ewigkeitsbestand hat. Und ein anderes Fundament kann niemand legen als das, das gelegt ist, das ist Jesus Christus. Und wir können ohne ihn nichts tun. Lesen wir in Johannes 15, 5. Und wir Schweizer, wir können doch so viel tun. Organisieren und Geld sammeln und oder? Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Nichts, das Ewigkeitsbestand hat. Darum geht es. Was produziert mein Leben, das Ewigkeitsbestand hat, das unvergänglich ist? Und mein Gebet ist, dass heute der Geist Gottes mit seinem Feuer in unser Leben kommt und uns heiligt und reinigt. Lieber heute knietief in der Asche unser Stroh, Heu und Stoppeln zu stehen, als einmal vor dem Thron Gottes. Möge der Geist Gottes uns heute läutern, reinigen, heiligen und uns aufzeigen, was hat Ewigkeitswert? Wo ist Gold, Silber und kostbare Steine in unserem Leben? Was produziert unser Leben, das Ewigkeitsbestand hat? Aber nochmal zurück zu diesem Grund, einen anderen Grund. Auf Christus müssen wir bauen. Also wir können sogar gute Werke bauen, die vergänglich sind. Versteht ihr? Wenn es nicht auf dem Fundament von Jesus Christus steht. Wie kann ich dieses Fundament in mein Leben legen, damit die guten Werke, die ich tue, auch aus der richtigen Motivation heraus geschehen? Die Bibel sagt in Römer 10, denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so sollst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Scheint euch ganz einfach. Erkennen, bekennen. Ja, was muss man denn bekennen? Dass man ein Sünder ist. Das fällt uns gerade Herren, uns Männer, schwer, sich zu demütigen und zuzugeben, ich kann's allein nicht, ich krieg's nicht auf die Reihe, ich brauche Hilfe. Aber genau darum geht es. Unsere Bemühungen werden Gott nie genügen. Wenn wir ja durch gute Werke gerettet werden könnten, dann hätte Gott einfach sagen können, ja, gib dir ein bisschen mehr Mühe. Mach mal was Gutes. Aber es wird nie reichen. Wir brauchen Vergebung für unsere Fehler. Und jeder von uns, wir wissen es genau, haben schon Fehler gemacht, gelogen, gestohlen, böse zu anderen, zum Nachbarn oder weiß ich. Wir brauchen alle Vergebung. Das sagt auch die Bibel. Wir sind allzumal Sünder und es mangelt an der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir brauchen alle Vergebung. Und das ist ja das Wunderbare. In Johannes, 1. Johannesbrief, 1. Kapitel 8 und 9. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Wunder. Durch Jesus Christus kann ich Vergebung meiner Sünden empfangen. Und dann bin ich ein neuer Mensch. Ich sag's dir, das ist total lohnenswert. Und wenn jemand hier ist, der heute nicht hundertprozentig weiß, dass in seinem Leben dieses Fundament steht, dann möchte ich jetzt einfach kurz einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Ich werde es vorsprechen, du kannst es einfach im Herzen mitsprechen oder auch laut. Halleluja. Einfach kurz zu bekennen, ich brauche diese Rettung. Ich brauche den Retter. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Halleluja. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du Jesus für mich am Kreuz sterben ließ. Ich danke dir, dass du Jesus für mich am Kreuz sterben ließ. Ich danke dir für deine große Liebe, gerade für mich. Ich danke dir für deine große Liebe, genau für mich. Und ich danke dir, dass ich dich heute Morgen einladen darf in mein Leben. Und ich danke dir, dass ich dich heute Morgen einladen darf in mein Leben. Komme und reinige mich. Komm und reinige mich. Nimm alle Sündenlast weg. Nimm alle Sündenlast weg. Und komme mit deinem guten, heiligen Geist. Und komme mit deinem guten, heiligen Geist. Damit ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Damit ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Geliebt, geliebt bis in Ewigkeit, bis in Ewigkeit. Ich danke dir, Vater im Himmel. Halleluja. Amen. Amen, Amen. Hey, das ist das Beste, was ein Mensch machen kann hier auf Erden. Zuzugeben, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus. Er ist mein Retter. Wir wissen alle, dass er ein Retter ist, aber ist er mein Retter? Das macht den Unterschied. Und wenn du das heute Morgen mit aufrichtigem Herzen gebetet hast, dann darfst du glauben und wissen, dass der Herr Jesus dieses Gebet erhört hat und in dein Leben kommt und es von nun an in anderen Dimensionen weitergeht. Halleluja. Das ist dieses Fundament, das gelegt werden muss, wo man nachher darauf bauen kann. Gold, Silber, kostbare Edelsteine, die Ewigkeitswert haben. Und es ist so wichtig, dass man auch Gemeinschaft pflegt, damit man als Babychrist, man ist ja von neuem geboren, da weiß man noch nicht alles, dass man dann gut unterwegs ist. Wie damals ich, oder, hatte Gemeinschaft mit Jürg und Tina und das hat mir gut getan. Halleluja. Nun komme ich zum Schluss. Ja, heute Morgen, wer will alles auf eine Karte setzen? All in. Sich heute neu Gott weihen, 100% alles ihm geben. Das All-in, das alles reinsetzen, das macht man nur, wenn man überzeugt ist, glaubt, dass Gott vollkommen gut ist. Und nur wenn ich weiß, er ist auch allmächtig, er hat alles im Griff. Und dass er mich 100%ig liebt. Oder? Er ist allmächtig, er hat alles im Griff. Er ist vollkommen gut, er meint es gut mit mir, er liebt mich über alles. Nur dann habe ich dieses Vertrauen, ihm auch alles hinzugeben, mein Leben ihm anzuvertrauen. Ich vertraue mein Leben nicht einfach irgendjemandem an. Und da geht es mir heute wirklich darum, dass Gott uns helfen kann, unsere Herzensaugen zu berühren und zu öffnen über seine Güte, Größe und tollen Absichten über unseren Leben, auch wenn es vielleicht mich etwas kostet. Aber wenn ich erkenne, wie gut er ist und wie lieb er ist zu mir und wie gut er es meint, dann werde ich befähigt, ihm alles hinzugeben, ihm zu vertrauen. Und dazu noch ein paar Verse aus dem Epheserbrief. Und dann schließen wir. Halleluja. Epheser 1, 15 bis 19. Darum lasse auch ich, der Paulus schreibt an die Epheser, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, so ein tolles Zeugnis stellt er ihnen aus. Also ich lasse nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, also in dir und mir ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit seiner Macht und seiner Stärke. Boah, also da merkt man, wie der Paulus nach Wörtern sucht. Wie kann ich das ausdrücken? Hey, check dir's! Ich bete, dass Gott eure Herzensaugen berührt und ihr versteht, was für eine Macht und Kraft und Vollmacht mit euch ist, in euch ist, durch den Heiligen Geist. Also, wenn wir das total begreifen, hey, dann können wir nicht mehr sitzen, dann fliegen wir wahrscheinlich. Hä? Echt, das sind schon Dimensionen, wenn Gottes Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns wohnt. Boah! Versteht ihr, dann haben wir eine andere Zuversicht und einen anderen Mut, auch hinzugehen und mit Kranken zu beten und Zeugnis abzulegen über dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Ich habe es viel zu wenig kapiert, echt. Ich bete, dass ich da eine neue Offenbarung habe, über was Gott möchte mit uns, mit dir und mit mir in dieser Zeit, heute hier in Brieg, in Wallis und in der ganzen Welt. Was möchte Gott bewegen? Boah, das ist mein Gebet, dass wir diese Dynamik, Energie, Wunderkraft, Gewalt, Herrschaft, Vollmacht, das ist alles da in diesen Ausdrücken drin, dass das uns ergreift und uns packt und uns nicht mehr ruhen lässt und uns nicht mehr einfach zu Hause vor dem Fernseher und im Sofa sitzen lässt, sondern dass wir aufstehen und uns gebrauchen lassen vom Herrn, beim Nachbarn, in der Familie, im Spital, im Altersheim. Wo auch immer, vielleicht schickt dich der Herr auch bis ans Ende der Welt und du darfst ihm vertrauen, dass er mit dir sein wird. Und er wird alle deine Bedürfnisse stillen nach seinem Reichtum, hat er verheißen. Halleluja, auch finanziell. In der Helimission, wir haben noch nie ein Budget gemacht, weil wir Gott vertrauen, er stillt unsere Bedürfnisse. Ist es ein Bedürfnis, dann wird bestellt und gekauft, weil wir glauben, er wird es versorgen und hat 50 Jahre funktioniert. Halleluja, dem Herrn sei alle Ehre, Lob und Dank. Das gilt auch für dich, für dein Leben. Du darfst ihm 100% vertrauen. Halleluja. Und ich möchte einfach für dich beten heute Morgen, wenn du möchtest, neu ergriffen werden vom Geist Gottes, dass deine Herzensaugen geöffnet werden über dem, was Gott mit deinem Leben vorhat und wie er dich sieht und dass du eine Schau bekommst über dem, was er durch dich machen möchte, dann steh kurz auf und ich möchte einfach für dich beten. Einfach, dass dieser Geist Gottes, dieser Geist der Offenbarung über dich kommt und dir zeigt, wer du bist in Jesus Christus, was Gott mit deinem Leben tun kann und will und wird tun, dass du eine Offenbarung bekommst über den Plänen Gottes und Absichten über deinem Leben. Halleluja. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du jeden siehst, der aufgestanden ist. Und du siehst die Herzen. Wir können auch aufstehen und wir meinen es nicht im Herzen. Aber du siehst unsere Herzen. Du siehst, wo Hunger ist, wo Sehnsucht ist nach dir, nach Gemeinschaft mit dir, damit wir aus unserer Kleinlichkeit herauskommen und in Gottes Dimension treten können und dein Auftrag, Vater im Himmel, hier auf dieser Erde umsetzen können in Jesu Namen. Und ich komme gegen jeden Geist der Kleinlichkeit und jeden Geist der Angst an in Jesu Namen und spreche Zuversicht und Kühnheit in meine Brüder und Schwestern hinein. In Jesu Namen, dass du jetzt kommst, Vater im Himmel, durch deinen Heiligen Geist und Offenbarung schenkst über die Größe und die Gnade auch, die in dir ist, Vater im Himmel. Du bist so ein guter Vater im Himmel. Du meinst es so gut mit uns und du gehst den Weg mit uns bis ans Ziel und du wirst uns nie verlassen noch versäumen, das hast du versprochen. Und dafür danke ich dir, Herr. Ich danke, dass du jetzt neu erfüllst mit deinem Geist, mit Feuer, das alles verbrennt, was dich nicht meint und hindert, damit wir geläutert deinen Weg gehen können und Frucht bringen können und Schätze sammeln können im Himmel, Gold, Silber, kostbare Edelsteine, dass da ein Schatz im Himmel auf uns wartet, der Ewigkeitswert hat, in Jesu heiligem Namen, Halleluja. Halleluja. Glory Jesus. Danke, Herr, danke. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen.